Deutschlandfunk. Der Tag.
Bilder von riesigen, sprudelnden Wasserstellen mitten im Meer. Genau ein Jahr ist das jetzt her.
Über der Ostsee macht die dänische Luftwaffe diese Aufnahmen, südlich der Insel Bornholm.
Die Tagesschau vor einem Jahr.
Allein diese Austrittsstelle habe einen Durchmesser von 1 Kilometer. Dänemark bestätigt insgesamt 3 Lecks in den beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2.
Der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee. Es ist einer der größten Sabotageakte in Europa. Und nach wie vor nicht aufgeklärt. Viele Hinweise, viele Erkenntnisse wurden da in den vergangenen 12 Monaten veröffentlicht und zusammengetragen. Nicht alles davon unbedingt mit Vertrauen zu genießen. Wir schauen uns das gleich genauer an mit Gesine Dornblüt, unserer Osteuropa-Expertin. Und wir hören, wie das generell aussieht mit Leitungen, die unter Wasser verlegt werden. Nicht nur Öl und Gas, auch Strom oder Glasfaser. Davon gibt es ja eine ganze Menge.
Etwa 2/3 aller Gas- und Ölvorkommen gehen über unterirdische Pipelines. 95% aller Daten laufen über Unterwasserkabel. Daran erkennen Sie, wie extrem wichtig das Thema ist,
sagt zum Beispiel der Luftwaffengeneral Christian Badia. Aber was wird eigentlich getan, um diese ganzen wichtigen Leitungen am Meeresboden zu schützen? Darum geht es heute im zweiten Teil, in wenigen Minuten. Alles an diesem Dienstag, dem 26. September 2023. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo, Gesine, grüß dich.
Hallo, Tobias.
Gesine, was ist bekannt? Welcher Schaden ist da genau entstanden in der Ostsee heute vor genau einem Jahr?
Also um es nochmal grundsätzlich zu erklären, es sind 2 Pipelines, Nord Stream 1 und 2, und beide haben je 2 Stränge, also insgesamt 4 Stränge. Von denen sind 3 kaputt gegangen. Es gab aber 4 Explosionen. Ein Strang wurde 2-mal getroffen. An 3 Stellen sind riesige Krater im Boden entstanden, Dutzende Meter breit. Es gibt Bilder von aufgerissenen Röhren. Ich habe eins in Erinnerung, da sind so die Metallstreben der Halterung nach oben gebogen. An einer Stelle gibt es geringeren Schaden. Und was ganz wichtig ist, diese Pipelines, die waren zwar gefüllt, aber sie waren nicht in Betrieb. Nord Stream 2 war im Genehmigungsverfahren dann letztendlich auf Eis gelegt worden vom Bundeskanzler. Und Nord Stream 1, das ja schon Jahre in Betrieb war, da hatte Russland im Sommer den Gasfluss, die Gaslieferungen an Deutschland gestoppt.
Jetzt gibt es ja über die Ursache dieser Schäden, über die Ursachen dieser Sprengung ziemlich viele Theorien. Wir haben da in den vergangenen 12 Monaten einiges gehört, einige Anschuldigungen, auch einige Hinweise, denen nachgegangen wird. Fangen wir einfach mal an mit, ich glaube, es war die erste umfassende Theorie, wenn man das so sagen kann, zu diesem Anschlag. Die hat aufgestellt der amerikanische Journalist und Pulitzer-Preisträger, deshalb gilt er auch als besonders renommiert und auch vertrauenswürdig, Seymour Hersh. Was hat der festgestellt, beziehungsweise was haben dessen Recherchen ergeben?
Also seine Hauptthese ist, dass die USA dahinter stecken, hinter den Anschlägen, und zwar US-Präsident Joe Biden persönlich. Er soll, so schreibt das Hersh, schon sehr früh im Februar hat er das zuerst veröffentlicht, Biden soll Geheimtreffen einberufen haben mit hochrangigen Sicherheitsleuten, das schon im Winter 2021/22, noch vor Beginn des Großangriffs auf die Ukraine. Und dann sollen Taucher der US Navy unter dem Schutz eines NATO-Marinemanövers in der Ostsee bereits im Frühsommer, im Juni, nämlich diese Sprengsätze angebracht haben. Und sie sollen, die USA sollen dazu Norwegen ins Boot geholt haben und sich von denen beraten lassen haben mit der norwegischen Expertise, wo man eben das am besten machen könne in der Ostsee. Und tatsächlich ist diese Recherche von ihm dann ziemlich schnell auseinandergenommen worden. Also einmal, weil Hersh sich nur auf eine einzige Quelle beruft mit, wie er sagt, eben guten Informationen und Zugang zum Geschehen. Das gilt unter Journalisten als unseriös. Also wir brauchen mindestens 2 Quellen. Dann gibt's auch viele Fragezeichen wegen Norwegen, dass also dieser Partner sich da gegen alle anderen unbedingt mit hat ins Boot holen lassen. Und dann sind auch in der Recherche von Hirsch in dem Artikel viele technische kleinere Fehler, die vermuten lassen, dass er sich nicht wirklich tiefgehend mit dem Ort des Geschehens beschäftigt hat und dass er das, was ihm erzählt wurde, nicht gründlich überprüft hat. Er spricht da zum Beispiel von dem perfekten flachen Grund an genau diesen Orten, aber die Ostsee ist da auf dem Grund eigentlich überall flach.
Gut, das war Seymour Hirsch. Dann kam als nächstes die Theorie auf, die ganze Sprengung sei organisiert worden mit Hilfe von Tauchern, die von einem Segelboot, von einer Segeljacht gestartet seien. Segeljacht mit dem Namen Andromeda. Was besagt diese Geschichte?
Also das hat zuerst ein Rechercheverbund mit Beteiligung der ARD und der Zeit aufgeschrieben. Das kam auch im Februar ungefähr. Im deutschen Sprachraum zuerst aufgeschrieben. Und dieser Rechercheverbund, der hat den Anspruch, den Kenntnisstand der deutschen Ermittler herauszukriegen. Es ermittelt ja Deutschland, es ermitteln auch Dänemark und Schweden. Die Ermittler sagen fast nichts. Insofern war es schon mal erstmal der Anspruch, überhaupt rauszukriegen, was haben die da eigentlich in der Hand. Und die Kollegen recherchieren eben im Umfeld der Ermittler. Und demnach haben die deutschen Ermittler rausgefunden, dass in Warnemünde bei Rostock ungefähr 3 Wochen vor den Anschlägen eine Crew aus 5 Männern und einer Frau mit der Segeljacht Andromeda, rund 15 Meter lang, mit gefälschten Papieren in Richtung Anschlagsort noch mit mehreren Häfen, die sie angelaufen haben vorher, also dort hingefahren sind. Und ganz wesentlich an dieser Recherche ist, da ist immer die Rede, dass Spuren der mutmaßlichen Tatbeteiligten in die Ukraine weisen. Es wird auch ins Feld geführt, dass ein westlicher Geheimdienst schon Monate vor den Anschlägen vor exakt so einem Kommando gewarnt habe. Allerdings habe der BND das damals nicht ernst genommen. Und inzwischen, also diese Andromeda-Spur, die ist ziemlich präsent im deutschen Sprachraum. Inzwischen sind da auch zahlreiche andere Medien aufgesprungen und die konzentrieren sich darauf, inzwischen rauszufinden, wer denn die Menschen tatsächlich waren, die da an Bord waren, die auch das Boot angemietet haben. Da ist eine Briefkastenfirma in Warschau im Spiel. Und das, was jetzt bisher geschrieben wurde, da geht es um einen mutmaßlichen ukrainischen Mann mit Verbindung auch zum ukrainischen Militär. Und dann gibt es noch eine Frau, die heißt Diana. Die soll das Boot angemietet haben und sie soll Ukrainerin sein, hieß es zunächst. Da haben jetzt aber mehrere Medien, unter anderem RTL, auch noch nachgehakt. Und sie hat nicht nur auf der russisch besetzten Krim gelebt und dort geholfen, illegale russische Wahlen mitzuorganisieren, sondern sie hat sich zuletzt auch in Russland aufgehalten. Und das wirft eben die Frage auf, ob diese mutmaßliche ukrainische Spur, von der die Rede ist, nicht in Wirklichkeit eher eine russische Spur sein könnte.
Gut, das heißt, wir haben einige Fingerzeige in höchst unterschiedliche Richtungen. Du hast es gesagt, USA, Ukraine, auch Russland.
Und zu Russland muss ich noch kurz dazu sagen, da gibt es eben auch noch andere Spuren, die dorthin verweisen. Das hat im deutschen Sprachraum zuerst T-Online berichtet. Da ist nämlich kurz vor den Explosionen ein Konvoi russischer Spezialschiffe gesichtet worden. Das ist inzwischen auch bestätigt, auch von der deutschen Marine, dass diese Schiffe da tatsächlich waren, unter anderem mit Kränen ausgerüstet und mit einem Mini-U-Boot. Und diese Recherche, die ist eigentlich immer noch, oder diese Theorie, dass dieser Konvoi beteiligt sein könnte, die ist eigentlich immer noch im Spiel, auch wenn man meint, dass eben diese Sprengsätze viel kleiner gewesen sein könnten. Welche Rolle aber tatsächlich dieser Konvoi gespielt haben könnte, das ist unklar bisher.
Gesine, dann müssen wir, wenn wir so viele Fingerzeige in unterschiedlichste Richtungen haben, über Motive sprechen. Wer könnte davon profitieren, dass diese Pipelines gesprengt wurden, dass ihnen dieser Schaden zugefügt wurde?
Ja, diese berühmte Cui Bono-Frage, die man immer versucht zu beantworten, weil man auch, ich meine, wir können ja nicht wirklich rausfinden oder beurteilen, was da auf dem Meeresgrund tatsächlich passiert ist. Insofern ist das tatsächlich, was auch viele machen, wer hätte ein Interesse gehabt. Lass uns die mal durchgehen. Also fangen wir mit den USA an. Das war ja Hirsch, der dazu zuerst geschrieben hat. Und seine These war vor allen Dingen, Biden wolle eben Nord Stream 2 stoppen und damit verhindern, dass die Bundesrepublik weiterhin Gas aus Russland bekommt und weiter eben abhängig ist von Russland. Und dafür spricht auch tatsächlich, sprechen so ein paar Äußerungen. Es hat sich zum Beispiel US-Staatssekretärin Victoria Nuland Anfang 23 geäußert. Die hat gesagt, die Administration, die Biden-Administration sei sehr erfreut zu wissen, dass Nord Stream 2 jetzt ein Metallklumpen, sagte sie, auf dem Meeresgrund sei. Aber ich muss sagen, gegen die Verantwortung der USA spricht doch der Zeitpunkt. Denn im September 2022 waren diese Pipelines buchstäblich tot, politisch. Und Russland hat auch selbst schon kein Gas mehr geliefert. Ähnlich sehe ich das bei der Ukraine. Ich sehe nicht wirklich, dass dieses Projekt der Ukraine nützen könnte. Klar, es kann auch gerade in Kriegszeiten immer irgendwelche Sabotagegruppen geben, die vielleicht auch irrational handeln. Aber ich sehe nicht, dass wirklich zu diesem Zeitpunkt, als die Ukraine ja auch tatsächlich sehr stark beschäftigt damit war, den russischen Angriff abzuwehren, jetzt noch sehr viel Ressourcen gehabt hätte, um dieses Manöver dort in der Ostsee durchzuführen. Ja, und dann bleibt Russland. Da gibt es zwei mögliche Motive oder gäbe es zwei. Das eine ist Schadensersatz, weil ja Russland die Lieferungen unterbrochen hat. Und tatsächlich gibt es auch eine Klage von Uniper wegen eben Vertragsbruchs. Dagegen spricht, muss ich sagen, dass Russland Urteile von internationalen Schiedsgerichten ohnehin nicht anerkennt. Also da mache ich so ein kleines Fragezeichen an dieses Motiv. Das andere mögliche Motiv ist einfach ein Keil zwischen dem Westen und Ukraine, besonders zwischen Deutschland und die Ukraine zu schlagen, um eben die Unterstützung der Ukraine durch Deutschland, durch die westlichen Staaten zu stoppen. Und das sehen wir ja jetzt auch in der Diskussion, dass also je mehr gesprochen wird über eine mögliche Täterschaft der Ukraine, was auch immer die Ukraine dann bedeutet, je mehr darüber gesprochen wird, desto lauter werden irgendwie diese Forderungen, wieso unterstützen wir die überhaupt noch, wenn die uns doch unsere Infrastruktur kaputt machen.
Gesine, dann danke ich dir vielmals. Vielen Dank für diese Information. Bitte. Und Einschätzung.
Gern geschehen.
Was so viele Menschen da vor 12 Monaten eigentlich überrascht hat, das war ja, dass da Pipelines auf dem Meeresboden liegen, Milliarden Euro teuer, ganze Länder könnten von ihrem Gas abhängig sein, aber es wird nichts getan, um diese Pipelines vor einer Sabotage, welcher Art auch immer, zu schützen. Zumindest war und ist kein Schutz erkennbar. Klaus Remme ist unser NATO- und Verteidigungsexperte. Er hat für uns mal recherchiert, was sich da gerade ändert, wenn es um solche Leitungen unter Wasser geht. Und als ich vorhin mit ihm gesprochen habe, da wollte ich erst mal von ihm wissen, wie abhängig wir eigentlich heute sind von solchen Röhren und Kabeln, die da quer durch Meere und Ozeane verlaufen.
Tobias, wir sind total abhängig von denen. Es ist einfach wirklich, man muss sich das vor Augen halten, wie viel da durchläuft in Prozenten vom Gesamtumfang, egal über was wir eigentlich reden. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass sich die NATO um dieses Thema kümmert und dass es unter gewissen Umständen möglich sein könnte, dass ein Angriff auf diese sogenannte kritische Infrastruktur den Bündnisfall der NATO auslöst. Das muss man sich vorstellen. Viel schlimmer geht es nicht. Dazu müssen die Rahmenbedingungen, die Umstände, die Beweislage stimmen, auch der Schaden, der angerichtet wurde, aber das ist nicht völlig ausgeschlossen. Also, was den Umfang angeht, wir wissen, dass etwa 2/3 aller geförderten Öl- und Gasvorkommen durch Pipelines unterirdisch durch die Gegend transportiert werden. 95% aller Daten, mit denen wir uns auf den Weg machen, die wir hin und her schicken, weltweit laufen, über Datenkabel, die zum Beispiel unter Wasser verlegt werden. Und von daher ergibt sich die Bedeutung des Schutzes dieser Infrastruktur.
Klaus, mein Eindruck ist jetzt, dass eine Sabotage solcher Systeme, Angriffe auf solche Leitungen, dass die doch eher selten sind, dass die Anschläge auf Nord Stream da sozusagen die Ausnahme waren. Ist Ihr Eindruck korrekt?
Ich würde ihn teilen, ja. Ich glaube, wir hätten darüber gehört. Das lenkt natürlich immer, ich hatte das Wort eben erwähnt, von der Beweislage an, wie dicht sind die Indizien. Denn das Datenkabel, bleiben wir mal bei dem Beispiel, das Datenkabel durchtrennt werden, das kommt schon mal vor. Das muss aber keine Sabotage sein. Das kann im harmlosesten Fall ein Grundschleppnetz sein in der Fischerei, das sich verhakt, das diesen Schaden verursacht. Das passiert regelmäßig. Und das wird dann repariert. Aber wir reden hier ja über einen anderen Fall. Und ich glaube, wenn Sabotage hätte nachgewiesen werden können, von welchem Akteur auch immer, dann hätten wir darüber gehört.
Klaus, und du warst jetzt bei einer NATO-Übung. Da ging es genau um den Schutz solcher Leitungen und solcher Systeme. Was für Gerät, wenn wir da über Schutz reden, was für Gerät kommt da zum Einsatz?
Also zum einen war ich überrascht über das Interesse, das an diesen Übungen, das ich wahrgenommen habe an diesen Übungen, denn das sind jetzt keine, sagen wir mal, wirklich großen kameratauglichen Übungen, die medial in Szene gesetzt werden können. Es ging um neue Systeme, die zum Teil Experimentalcharakter haben. Es ging um zwei Übungen, die sich an einem Tag überlappten. Deswegen habe ich diesen Tag genutzt, das eine. Und irgendwo muss es im NATO-Hauptquartier jemanden geben, der einen Sinn für komplizierte Abkürzungen hat. Ich will die Übung wenigstens vom Namen her nennen. Die erste Übung hieß REPMUS, R-E-P-M-U-S. Und wer jetzt immer noch wissen will, für was das steht für Robotic Experimentation and Prototyping Augmented by Maritime Unmanned Systems. Mhm. Die zweite Übung, sehr viel einfacher, Dynamic Messenger. In jedem Fall ging es um neue Systeme. Es waren viele unbemannte Systeme im Einsatz, an denen geprobt wurde. Und es kamen zusammen, das war vor allen Dingen bei der Übung REPMUS ganz interessant, Kreise, die ich so dicht beieinander noch nicht habe arbeiten sehen. Da waren Militärs natürlich, da waren kommerzielle Anbieter, die ihre neuen Produkte in Anführungsstrichen mitgebracht hatten. Da waren Zivilisten wie Wissenschaftler, Universitäten, die sich da zusammengesetzt haben. Einer der Geschäftsführer der Firma Evologics, den ich da sah. Übrigens, das ist auch interessant, dass dann Leute da auftauchen, die haben vorher eigentlich mit zivilen Behörden zusammengearbeitet. Also Evologics hat mit der Polizei, mit Feuerwehr, mit technischem Hilfswerk zusammengearbeitet, mit der DLRG, wenn es um Unterwasserrobotik ging. Und das alles kommt jetzt ins Spektrum der militärischen Möglichkeiten. Und da lautet das Motto: zum Beispiel Seeminen erkennen, die eine Bedrohung sein können, Pipeline inspizieren und vor allen Dingen die Pipelines zu schützen durch ganz empfindliche Sensorik.
Und wie müssen wir uns das vorstellen? Sind denn da lauter kleine U-Boote, die rumfahren oder zusätzliche Leitungen, die massenweise verlegt werden müssen?
Ja, das ist natürlich schwierig, die U-Boote rumfahren zu sehen. Die sind dann natürlich nicht mehr da. Das sagte uns auch jemand, der so eine Unterwasserdrohne vorstellte, die nach Minen sucht. Da sagte der Fachmann, naja, also was Sie jetzt von oben sehen, das ist nicht viel. Die Drohne wird ins Wasser gelassen. Das sind ja häufig nicht allzu schwere Geräte. Die kann man mit zwei Leuten bequem im Schlauchboot auf eine Halterung legen und dann ins Wasser lassen. Und dann fängt die an zu suchen auf einem vorprogrammierten Kurs. Aber es gab eine Vielzahl von Geräten. Also das ging los vom sogenannten Blauen Wal, Blue Whale, so hieß diese Unterwasserdrohne, eine deutsch-israelische Herstellung, eine deutsch-israelische Produktion, 10 Meter lang, 5 Tonnen schwer, kann fast einen Monat unter Wasser bleiben. Und diese Drohne zieht eine 70 Meter lange Antenne hinter sich her, vollgestopft mit Sensorik, immer auf der Suche nach verdächtigen Spuren. Und eine andere Möglichkeit, Kabel, und reden wir jetzt mal über Kabel zu schützen, das ist diese Kabel zu einem Sensor an sich zu machen. Es gibt eine Nokia-Tochter, eine Firma ASN. Da sagte der Manager, ich muss mich nicht mal nass machen, um diese Unterwasserleitungen zu schützen. Wir haben an Land eine Datenbox und versehen diese dann mit Sensorik. Und dadurch wird das Kabel, und er sprach zunächst einmal von einer Entfernung 150 Kilometer, zu einem Sensor an sich, der feinste Frequenzschwankungen registriert und damit merkt, ob sich jemand, ob sich etwas der Pipeline oder dem Kabel, wenn es da liegt, und es ist tatsächlich so, Tobias, dass viele Kabel eben entlang von Pipelines liegen, nähert oder auch nur ein Schiff auf der Wasseroberfläche über dem Datenkabel schwimmt. Das alles wird gemessen und identifiziert. Einige Unterwasserdrohnen sind in der Lage, durch eingebaute KI dann schon abzugleichen, was könnte das sein. Also da ist sehr, sehr viel in Bewegung.
Und was ist dein Eindruck? Ist das alles Zukunftsmusik? Sind das Projekte, die möglicherweise in großem Umfang realisiert werden können? Oder ist die NATO und ist möglicherweise auch die Bundeswehr da in dem Bereich schon sehr aktiv?
Nein, das ist nicht nur Zukunftsmusik. Nehmen wir zum Beispiel die Sensortechnik von ASN, dieser Nokia-Tochter, die ich da eben beschrieben habe. Diese Technik wird schon angewendet. Norwegen hat sich dafür entschieden und hat zum Beispiel alle abgehenden Datenkabel mit dieser Sensortechnik versehen. Das ist im Einsatz. Und andere, ja, die sind in der Experimentierphase, aber da geht es gar nicht so sehr darum, dass das Gerät brandneu ist. Es geht insbesondere darum, dass diese autonomen Systeme untereinander kommunizieren. Ich glaube, daran wird im Moment am meisten gearbeitet, denn wie oft haben wir, wenn es um Militär geht, das mit Stücken, mit Produkten aus unterschiedlichen Ländern kommt, über das Problem in der Interoperabilität gesprochen, dass diese Geräte miteinander kommunizieren können, dass da ein gemeinsamer Standard ist. Und das ist bei Unterwassergeräten umso schwieriger, weil die Kommunikationsmöglichkeiten so viel eingeschränkter sind. Da gibt es ja kein GPS oder da gibt es kein WLAN. Das muss alles über Sonartechnik laufen. Und da ist so ein bisschen in den letzten Jahren jedes Land in eine eigene Richtung gelaufen. Das muss standardisiert werden. Von daher könntest du mit Recht behaupten, das ist noch nicht ausgereift. Daran muss gearbeitet werden. Aber es ist völlig klar, in welche Richtung das geht. Also da war ja auch militärische Prominenz, nenne ich es mal, dabei. Der stellvertretende Sakeur-Kommandeur war vor Ort an der portugiesischen Küste. Da fand diese Übung statt. Der hat sich das angeschaut und hat gesagt, es ist völlig klar, in welche Richtung das läuft. Wir sehen hier Systeme, die nicht mehr länger nur dafür gedacht sind, unsere herkömmlichen Waffensysteme zu ergänzen, sondern sie zu ersetzen. Und er nannte Fregatten, er nannte Hubschrauber. Und das sind ja Hochwertprodukte, sehr, sehr teuer, die mit vergleichsweise günstigen Produkten, die Ukraine macht das gerade vor, wie man mit sehr, sehr günstigen Produkten einen enormen Schaden anrichten kann, entweder in der Infrastruktur oder bei Angriff auf Schiffen durch Drohnen, die auf dem Wasser geschwommen sind. Das alles scheint die Zukunft zu sein. Das Problem bei der NATO, Tobias, ist natürlich, wie auch bei der Bundeswehr, darüber haben wir oft gesprochen, diese ewig langen Prozesse, nicht nur der Beschaffung, sondern wenn es um neue Geräte geht. Die Zertifizierung alleine für die NATO ist etwas, das dauert Jahre, kann Jahre dauern. Und das muss aufhören, wenn es um diese neuen Technologien geht, so das Motto während dieser Übung. Denn dafür entwickelt sich die Technik viel, viel zu schnell.
Und Klaus, du hast einige Unternehmensnamen auch schon genannt, auch einige Geschäftsführer, die hier bei dieser NATO-Übung dabei waren. Das heißt, das muss man natürlich auch bedenken, es ist ein riesiges neues Feld auch für Rüstungsunternehmen, die da noch einmal ganz neue Produkte in großem Umfang international vermarkten können.
So ist das. Ich glaube auch. Also gerade Evologics ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, die auch nicht nur im Experimentalstadium sind. Dieses Unternehmen ist übrigens Inhaber geführt. Es ist keiner der großen Rüstungsriesen. 66 Mitarbeiter sitzt in Berlin, hat da zwei Produkte vorgestellt, eines unter Wasser, eines auf dem Wasser. Und das auf dem Wasser, 1 Meter breit, 1 Meter hoch, vielleicht, sagen wir es andersrum, 1 Meter breit, 1 Meter lang, grob, 25 Kilo schwer. Davon sind schon 70 im Einsatz in der Ukraine. Da geht es jetzt natürlich nicht so sehr um den Schutz kritischer Infrastruktur, da geht es eben um Tausende von Minen, die durch das Brechen des Kachowka-Staudamms weggespült wurden, die es gilt wiederzufinden. Da geht es um die Verminung der Küste, so gesehen dann auch wieder Infrastruktur, die geschützt werden muss, indem man diese Minen wiederfindet, erkennt. Insofern ist die Ukraine da einfach sehr viel schneller. Die können sich das nicht leisten, das, keine Ahnung, 2-3 Jahre zu zertifizieren und dann über Jahre anzuschaffen. Das wird gekauft und eingesetzt. Punkt.
Klaus, wenn wir uns das alles angucken, dieses neue Militärfeld, was da entsteht, die Übung, die du beobachtet hast, diese neue Technologie, die da beim Schutz von Infrastruktur unter Wasser zum Einsatz kommt, würdest du sagen, der Anschlag auf Nord Stream, auf die beiden Pipelines vor einem Jahr, war das sozusagen ein Weckruf?
Ja, ich würde das so sehen. Ich habe das den Chef der Taskforce, der NATO-Taskforce kritische Infrastruktur, die nach den Anschlägen ins Leben gerufen wurde, auch gefragt. Hans-Werner Wiermann, ein General AD, ein deutscher General, der dieser NATO-Taskforce vorsitzt, der sagt zwar, naja, natürlich haben wir uns auch vorher schon Gedanken über den Schutz dieser Infrastruktur gemacht und das geht Jahrzehnte zurück. Auch im Kalten Krieg haben wir überlegt, wie schützen wir Pipelines? Die gab es ja damals schon. Da war die Technik natürlich noch eine ganz andere. Und der hat sich hingestellt da auf der Halbinsel Troja fand er statt und hat sich das alles angeschaut und hat gesehen Übungen, wo meinetwegen so ein verdächtiges Boot, das dargestellt wurde in einem Übungsszenario, praktisch umrundet war von unbemannten Systemen in der Luft, auf dem Wasser, unter Wasser und dazu noch die Berichte über das, was ich in Sachen Sensorik und Kabel erzählt habe, lässt ihn sagen, das Ganze ist vielversprechend. Der war noch vorsichtig, natürlich nicht so vorsichtig wie der ASN-Manager, den ich erwähnt habe, der sagt, in 6 Monaten kann ich die ganzen Nordseekabel schützen. Gar kein Problem, das kriegen wir hin. Da ist er vorsichtig, aber sagte, würde das gelingen, wären wir einen gewaltigen Schritt weiter beim Schutz kritischer Infrastruktur.
Klaus, dann danke ich dir vielmals. Vielen Dank.
Gerne.
Der Jahrestag des Nord Stream-Anschlags. Was wissen wir heute und was wird getan, um solche Versorgungsleitungen im Meer in Zukunft besser zu schützen? War unser Thema heute an diesem 26. September. Die Ermittlungen laufen natürlich weiter und wir hoffen mal, dass es am 2. Jahrestag dieses Anschlags in 12 Monaten mehr gibt an wirklich belastbaren Fakten. Im Podcast-Team heute waren Bettina Klein und Tobias Armbuster. Wir sagen Danke und ciao.